Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Es ist nicht die einfachste Vorstellung, aber sie gehört wohl sehr zum Leben dazu. Es ist für viele von uns eine Frage der Zeit, dass wir damit konfrontiert werden, die eigenen Eltern zu pflegen. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dreger. Gerade für Menschen, die sich vielleicht schon in ganz jungen Jahren um die eigenen Eltern kümmern müssen, kann das eine sehr schwierige und einschneidende Erfahrung sein. Und von denen werden wir heute hören und uns die Frage stellen, was macht das mit einem, wenn man sich um die eigenen Eltern kümmert? Die Mutter von Julika Stich bekam die Diagnose Multiple Sklerose, als Julika gerade mal 2 Jahre alt war. Ich habe Julika gefragt, wann sie damit begonnen hat, ihre Mutter zu pflegen.
Ja, da war ich 7. Das fing an mit so kleinen Tätigkeiten und größere Tätigkeiten dann mit 10.
Und wenn du sagst, größere Tätigkeiten dann mit 10 und kleinere mit 7, kannst du das noch ein bisschen ausschmücken? Was hast du gemacht?
Ja, also kleine Tätigkeiten, so, wo man auch schon ganz klar sagen kann, dass das zu viel Verantwortung ist, dass ich halt mitgeschaut habe, ob sie gut von einem auf einen anderen Rollstuhl kommt. Ja, das ist so rückblickend eigentlich auch schon was, wo ich sage, das ist für ein Kind schon sehr verantwortungsvoll, wenn die Mutter fällt, da die Verantwortung zu haben. Mhm. Mit 10 habe ich dann die Intimpflege übernommen. Also ich habe sie auch gewindelt und ja, wir hatten da auch so ein Hebegerät, da musste ich auch immer gucken, dass sie nicht runterfällt, weil das nicht so stabil war von der Konstruktion. Ja, hört sich jetzt ein bisschen urig an, aber ja, war halt schon sehr viel Verantwortung für ein Kind.
Das klingt so, als wärst du die Hauptpflegende gewesen in der Zeit, aber es gab auch noch deinen Vater, der war zumindest am Anfang auch noch an der Pflege mit beteiligt. Wie hat sich das entwickelt? Wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Genau, also mein Vater war auch mit an der Pflege beteiligt. Er ist ja arbeiten gegangen, aber man kann da nicht draus schließen, dass er keine Verantwortung hat. Also wenn er da war, hatte er genauso mit die Hauptverantwortung. Ja.
Und die Hauptverantwortung, die Sachen auch zu tun und zu regeln, aber du hast trotzdem mit angepackt und dir auch Gedanken gemacht die ganze Zeit.
Genau, ja. Das ging halt wirklich auch so weit, dass ich auch nachts, wenn meine Mutter gerufen hat, da präsent sein musste oder aufstehen musste halt.
Das ist ja, wenn man 10 oder also so ungefähr in dem Alter ist, das ist ja wirklich sehr viel Verantwortung. Du hattest ja auch noch ein normales Leben. Du warst Schülerin.
Genau.
Wie hat sich dein eigenes Leben im Eindruck von dieser Verantwortung entwickelt?
Ja, so im Rückblick so, ja, wenn man, also ich habe alles gepackt, was ich irgendwie packen konnte, meine Ausbildung, aber hinterher habe ich doch so gemerkt, dass da immer so ein enormer Druck war, ne? Diese Angst, es nicht mehr schaffen zu können, ja, eine ständige Angst, die ist halt, war halt immer da, also nicht mal so dieses unbeschwert sein können auch. Das hatte ich zwar auch punktuell, das kann ich nicht sagen, dass ich das gar nicht hatte, aber trotzdem, Angst war so ein vertrautes Gefühl, ne? Dass ich wirklich immer auch so dieses, das habe ich heute noch, dass ich denke, boah, ich schaffe das alles nicht. Ja.
Weil du den Eindruck hast, es ist einfach so viel.
Genau, ja, ja.
Und du hast aber trotzdem gesagt, du hast die Schule irgendwie hingekriegt und das trotzdem gemeistert, trotz dieser Doppelbelastung und den Nächten, in denen du auch aufgeweckt worden bist, weil deine Mutter Hilfe brauchte.
Genau, das habe ich so geschafft, aber auch immer dieses, da waren Zeiten drin, wo ich auch mal bei der Lehrerin angerufen hatte, weil ich ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu ihr hatte, dass ich gesagt habe, ich schaffe das nicht mehr, ne? Ich breche ab meine Ausbildung. Später im Studium war es ja so, dass meine Mutter da schon im Pflegeheim war, da hatte ich zwar immer noch Verantwortung, aber nicht, also oder ich fühlte mich verantwortlich, aber dann nicht mehr so, ne? Und von meinem Studium her ging es schon besser. In der Ausbildung habe ich teilweise gedacht, nee, das packe ich nicht mehr, ich breche ab.
Gab es in der Zeit, bevor deine Mutter ins Pflegeheim kam und die ganze Verantwortung auch noch bei dir und deinem Vater war, irgendwelche andere Hilfe?
Ja, also ein Pflegedienst, der kam ins Haus, da war ich 17. Das war natürlich eine gute Unterstützung, ne? Man muss aber da bedenken, der deckt ja nur einen Teil der Pflege ab, ne? Meine Mutter war ja nachher so schwer, hatte so schwere Einschränkungen, dass sie nur noch ihren Finger bewegen konnte und nachher eine Mundsteuerung hatte. Das heißt, sie brauchte halt viel mehr Hilfe, ne? Aber es gab Hilfe, natürlich. Aber rückblickend würde ich sagen, ohne jetzt das anklagen zu wollen, aber es war noch zu wenig. Es war noch zu wenig Entlastung. Ja.
weil es auch von Seiten der Krankenkasse und auch sonst einfach zu wenig Angebote und Möglichkeiten da gab.
Genau, und weil das, ja, und weil das Thema heute und damals natürlich aktuell war, das überhaupt noch nicht präsent. Wir erleben das ja heute teilweise noch, ne? Dass gar nicht so die Tragweite bewusst ist. Was heißt das überhaupt, wenn ein Kind in die Pflege involviert ist?
Ja. Was heißt das denn genau? Du hast dich ja eigentlich dann, je mehr die Zeit voranschritt, mehr um deine Mutter gekümmert, als sie in der Lage war, sich um dich zu kümmern.
Genau, das ist ein, ja, das ist ein gutes Bild. Also ich kann rückblickend sagen, dass da eigentlich schon ein Rollentausch stattgefunden hat. Ne? Dass ich quasi irgendwann auch mal selber, ich habe mal irgendwie, ich glaube, sie hat sich im Winter nicht richtig angezogen, da habe ich gesagt, wir ziehen dir noch eine Jacke an. Ne? Und da habe ich mich zum ersten Mal erschreckt, so, dass ich gedacht habe, ja, das sagt ja eigentlich eine Mutter zu ihrem Kind oder ein Vater. Ne?
Wann war dieser Moment?
Ja, eigentlich erst, als meine Mutter nicht mehr lebte und ich das auch in der Therapie aufgearbeitet habe und ja, auch selbst Therapeuten da in ihre Grenzen gestoßen sind. Also ich habe mich halt immer komisch gefühlt, hatte so ein Ekelgefühl und dieses Überforderungsgefühl, was ich schon genannt habe. Und so diese ganz klassische Diagnose Depression, das hat für mich einfach nicht, das war nicht stimmig. Und ja, das war so eine Art Selbsthilfe, dass ich mich selber damit beschäftigt habe und dass ich auch geguckt habe, was gibt es schon in England, die Young Carer-Bewegung. Das war für mich interessant und es war auch eine Art Selbsthilfe, ja.
Mhm. Nur um diese zeitliche Perspektive, du hast jetzt den Klinikaufenthalt deiner Mutter im Pflegeheim erwähnt. Nur um das noch einmal Leuten klarzumachen, du hast, wie du es jetzt gerade geschildert hast, deine Mutter gepflegt ab dem 7. Lebensjahr intensiver,
genau.
Ab dem 10. bis zu deinem 24. Lebensjahr.
Genau.
Irgendwann ist deine Mutter dann ins Pflegeheim gekommen, mhm, und relativ kurz danach, ein Jahr danach, etwa verstorben.
Mhm.
Das ist jetzt alles einige Zeit her. Du bist jetzt 37.
Genau.
Und ja, du hast in den letzten Jahren dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, vor allem dich mit dieser Vergangenheit intensiv beschäftigt.
Genau.
Und als Kind aber eigentlich alles getan, einfach damit du der Familie hilfst, weil das dir verdammt natürlich vorkam, mhm, so.
Ja, das ist natürlich immer auch für mich ein gewisser Konflikt nach außen. Dieses, darf ich mich jetzt überhaupt so lange damit beschäftigen? Ich müsste doch eigentlich in einer Gesellschaft, in der jeder leisten muss, sage ich mal. Also für mich ist das so ein bisschen auch dieses, jetzt darf ich mich damit beschäftigen, weil ich als Kind schon so viel Verantwortung übernommen habe. Manchmal fällt mir das ganz schön schwer, das, mhm, mir zuzugestehen und das dann auch machen zu dürfen.
Du hast die Initiative Young Helping Hands gegründet.
Ja.
Kannst du das vielleicht kurz vorstellen? Was ist da dein Ziel? Worum geht's dabei?
Ja, das habe ich 2006 gegründet. Wir sind mittlerweile 5 Unterstützerinnen und unser Ziel ist es eigentlich, das Thema noch mehr öffentlich zu machen, weil wir ganz klar gesehen haben, dass da das öffentliche Bewusstsein gar nicht so, noch nicht gegeben ist.
Also da geht es um junge Menschen, die zu Hause pflegen, ihre Eltern, ihre Großeltern vielleicht auch. Was weiß man denn über Zahlen? Wie viele junge Menschen müssen sich in Deutschland um ihre Eltern kümmern zum Beispiel?
Also wir gehen mittlerweile davon aus, dass 1 bis 2 Kinder sich in einer Schulklasse befinden, die pflegen.
Mhm.
Genau.
Warum ist es so wichtig, für dieses Thema Öffentlichkeit zu schaffen? Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil eurer Arbeit.
Ja, warum ist es so wichtig? Gerade weil Kinder Kinder sein sollen und auch Jugendliche oder junge Erwachsene. Ja, und das ist einfach ein Herzenswunsch, dass es auch anders laufen kann. Ne?
Ihr sprecht da von unsichtbaren,
ja,
pflegenden jungen,
ja,
Menschen.
Genau.
Warum sind die denn so unsichtbar?
Weil einfach dieses öffentliche Bewusstsein noch nicht da ist und weil sich vielleicht auch manche Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene gar nicht trauen zu sagen, Mensch, ich kann nicht mehr oder ich möchte das nicht mehr übernehmen.
Hat man da als betroffene Familie vielleicht auch Angst, dass dann irgendetwas passiert? Also wenn man merkt, wenn nach außen hin der Gesellschaft klar wird, ah, da ist ein junger Mensch überfordert, dann wäre jetzt meine Assoziation, ah, da kommt vielleicht das Jugendamt und tut irgendwas und dann zerbricht der soziale Verbund, der einem ja eigentlich das Wichtigste ist eigentlich noch.
Ja, genau, das ist der Knackpunkt. Immer so dieses Denken, oh, da greift jemand in die Familie ein. Aber wir wollen halt auch gerade mit unserer Initiative andere Ansätze anbieten, dass es auch anders sein kann. Dass gar nicht erstmal dieses Konfliktgespräch sein muss. Es können ja auch kleine Dinge sein, die Kinder und Jugendliche entlasten. Oder auch einfach dieses nicht runterspielen. Also wenn Ich denke da an meine Situation. Es gab auch andere Beispiele, wo eine Nachbarin gesagt hat, Mensch, stell dich mal nicht so an. Ne? Und diese Dinge, die machen es halt. Und einfach und dieses Zuhören.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es das, was ihr den Betroffenen sagen möchtet und auch den Leuten, die mitkriegen, da ist
ja,
jemand
genau.
Betroffen.
Genau, dieses Bewusstsein und nicht aus der Hilflosigkeit runterzuspielen und zu sagen, da ist doch gar nichts oder so. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, der Knackpunkt.
Julika Stich, die Initiative Young Helping Hands mit ins Leben gerufen hat.
Deutschlandfunk Nova.
Die Studienzeit bedeutet für viele ja eher Party mit Kommilitonen, in irgendwelchen WGs abhängen und tagsüber halt ein bisschen Uni oder BIP machen. Aber nicht alle Studierenden können das Unileben so unbeschwert genießen. Zum Beispiel, wenn sie nebenher ihre Angehörigen, meistens ihre Eltern, aber vielleicht auch ihre Großeltern, pflegen. 2017 pflegten 230.000 Jugendliche in Deutschland ein Familienmitglied. Wie viele davon studierten, ist nicht bekannt. Professorin Katharina Gröning forscht an der Uni Bielefeld genau zu diesem Thema. Sie hat mit vielen Studierenden gesprochen, die ihre Eltern pflegen und kann sich da vor allem an eine Geschichte ziemlich gut erinnern.
Also ich habe immer noch sehr eindrücklich in Erinnerung die Schilderung einer Lehramtsstudentin, die ihren Vater gepflegt hat, der quasi durch eine schlimme Diagnose sehr plötzlich aus dem Leben gerissen wurde und die Prognose hatte, dass er wohl binnen eines Jahres versterben würde. Und das sah dann so aus, dass die Studentin dann tatsächlich zurück ins Elternhaus gezogen ist, also von Köln dann in die Nähe von Bielefeld gezogen ist und dort dann tagtäglich der Mutter bei der Pflege zur Seite gestanden hat und darüber auch ermöglicht hat, dass die Mutter weiterhin erwerbstätig sein konnte.
Die Studentin, mit der Katharina Gröning gesprochen hat, hat dann sogar überlegt, ihr Studium komplett abzubrechen und stattdessen eine Ausbildung zu machen, weil die Pflege der eigenen Eltern krassen Druck aufbaut und auch sonst ziemlich viele Probleme mit sich bringt.
Materielle Probleme gibt es natürlich, weil durch die Zeit, die die Studenten in die Pflege investieren, ist es dann immer so, dass die Studiendauer sich verzögert. Ja, also die sind fleißig, die sind engagiert, die kennen auch den Wert des Studiums. Aber im Prinzip ist die Gefahr eines schleichenden Prozesses des Abgehängtwerdens aus dem Studium. Das hat auch damit zu tun, dass die Studenten eben in dieser Weise nicht am universitären Leben teilnehmen können. Ja, sie haben wenig Zeit für studentische Arbeitsgruppen, sie haben gar keine Zeit für Auslandssemester oder für Praktika, die jetzt vielleicht interessant sind, aber weiter weg liegen. Das können sie alles nicht machen, sondern sie müssen immer gucken, ist das ortsnah, kriege ich das in den Pflege- und Uni-Alltag integriert, also ein Seminar, ein Praktikum, eine Exkursion, schaffe ich das, kann ich daran teilnehmen oder schaffe ich das eben nicht. Das heißt, sie verzichten eigentlich auf die Dimension, die ein Studium auch bereichern.
Offizielle Unterstützung vom Staat oder den Hochschulen gibt es für solche Fälle bisher eher nicht. Das liegt wohl auch daran, dass das Problem noch nicht so richtig wahrgenommen wird.
Weder wird es im BAföG-Recht anerkannt, noch in irgendeiner Weise, obwohl die Universitäten ja sagen, sie seien familienfreundlich. Aber der Familienbegriff reicht dann eben immer nur in Richtung Kinder und nie in Richtung ältere Generationen.
Studierende mit Kind bekommen also deutlich mehr Hilfe von der Uni und auch beim BAföG gibt es mehr als Studierende, die ihre Eltern pflegen. Neben diesen finanziellen und zeitlichen Problemen, mit denen die Studierenden kämpfen, ist die eigenen Eltern zu pflegen natürlich auch eine starke psychische Belastung.
Es handelt sich bei der Pflege immer um Sterblichkeit und das sind ja noch junge Menschen, ja, die in der Postadoleszenz sind und häufig zum ersten Mal auf eine sehr krasse und dramatische Weise mit Sterblichkeit konfrontiert werden. Das ist, wenn die Eltern sterben müssen durch Krebs oder andere schwere Erkrankungen, nochmal ganz anders und viel traumatischer, als wenn die Großeltern sterben. Aber auch da ist es zum ersten Mal so, dass Sterblichkeit, Abschied nehmen, Lebensende in einer Lebensphase eben jetzt sehr wichtig wird, die eben noch sehr früh ist. Und so, und dafür hat die Universität auch keinen Platz. Das ist nichts, was man an der Universität irgendwie in der Kultur kennt oder weiß oder was irgendwie eine Resonanz erzeugen würde.
Trotzdem, es ist vielen Studierenden wichtig, ihre eigenen Eltern selbst zu pflegen. Auch das hat die Studie von Katharina Gröning ergeben. Klar, es ist halt die eigene Familie. Wie Beratungsstellen die Not von jungen Pflegenden erleben und lindern wollen, dazu gleich mehr.
Deutschlandfunk Nova.
Junge Erwachsene, die ihre Eltern oder vielleicht auch ihre Großeltern pflegen, die fallen oft nicht auf, aber sie brauchen eigentlich Unterstützung, das haben wir heute schon gelernt. Beratungsstellen, an die sie sich dann wenden können, die gibt es zwar, aber es gibt nur relativ wenige. Eine davon heißt Echt Unersetzlich und sitzt in Berlin. Die ist ein Angebot für 13- bis 25-Jährige. Und mitgegründet hat sie Benjamin Salzmann. Er ist Sozialarbeiter und ich wollte von ihm wissen, was das denn für Aufgaben sind, die die Betroffenen, um die sich kümmern, da zu Hause übernehmen.
Haushaltsführung ist ganz, ganz oft der Fall. Da kommt aber dann auch noch sowas zu wie Mobilisation, also wirklich die kranke Person aus dem Bett bringen, vielleicht zu einem Termin begleiten. Körperpflege ist auch nicht so selten. Medikamentengabe, Betreuung der erkrankten Person oder eben auch von Geschwisterkindern, diese zu erziehen. Das ist eine ganz, ganz große Bandbreite, die die da übernehmen.
Das klingt ja also sozusagen, als hätten sie dann zu ihrem normalen Leben, ihrer normalen Rolle in, keine Ahnung, Schüler oder so, noch einen Fulltime-Job als Pflegekraft und Vater dazu gewonnen dann in der Situation.
Genau, also es ist häufig so, dass die 60 bis 90 Minuten mindestens am Tag irgendwie mithelfen, mitpflegen und dann natürlich auch Sachen wie Freunde treffen, Hobbys nachgehen, aber auch für die Schule lernen, dann zu spät kommen.
Und was macht ihr dann? Was brauchen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf euch zukommen?
Also was wir merken, ist, dass wir am Anfang erstmal zuhören müssen, dass das ist, was die meisten Jugendlichen wollen, dass sie mal mit jemandem außerhalb der Familie über die eigenen Ängste, die eigenen Probleme, die eigene Wut auch sprechen wollen, das erstmal loswerden wollen. Und das ist bei fast allen so. Und später geht es dann wirklich in eine Beratungsrichtung zu gucken, wo liegen eigentlich meine eigenen Ziele, wie kann ich die verfolgen und wie schaffe ich es trotzdem, dass die Person gut versorgt ist. Ne? Also dass meine Mutter nicht noch mehr Aufgaben nehmen muss, um die erkrankte Person zu versorgen und dass die erkrankte Person gut versorgt ist. Wie kann man das alles unter einen Hut bringen?
Und wie könnt ihr denen dann helfen letztendlich?
Es geht eigentlich fast immer darum zu gucken, dass wir diese Pflegeverantwortung, wie wir es nennen, auf mehrere Schultern verteilen. Also dass wir weg davon kommen, dass diese Kinder und Jugendlichen zu viel machen müssen. Viele wollen nicht ganz aufgeben. Also viele sagen auch, es ist mir wichtig, ich bin stolz drauf, dass ich zu Hause was machen kann, aber eben nicht so viel.
Okay. Und ihr könnt denen dann also tatsächlich konkret sagen, okay, wir schicken euch eine Haushaltshilfe mit rein, dann fällt da schon mal ein bisschen was weg oder?
Das wäre ideal. Meistens ist es doch schwieriger. Also bei allen Familien, die irgendwie von Pflege oder Krankheit betroffen sind, ist es sehr schwierig, Hilfen von außen zu akzeptieren. Man will das erstmal als Familie alleine schaffen und nimmt ganz viel in Kauf, dass man das auch schafft. Und dann in einen Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass da jemand von außen kommt, den ich überhaupt nicht kenne und die Person wäscht oder der zu essen gibt, ist ein Riesenschritt. Und da bedarf es auch einen längeren Prozess, bis die Familie bereit ist, das zu akzeptieren.
Aber also vielleicht doch nochmal, um das doch noch mehr zu füllen, was habt ihr noch für Hilfsangebote? Wie könnt ihr noch helfen?
Also was wir auch machen, ist, dass wir die Jugendlichen in Kontakt untereinander bringen. Dadurch, dass das so ein langer Prozess ist, hier so eine Entlastung reinzubringen, hilft das schon mal auch, wenn die Jugendlichen merken, sie sind nicht alleine. Es gibt noch andere, die das machen. Wir machen Gruppenangebote für die Kids. Wir machen gerade einen Impro-Theater-Workshop einmal im Monat, wo die mal Freizeit haben, mal Spaß haben, aber dann auch Leute kennenlernen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und wo es eben okay ist, zu erzählen, wie es zu Hause ist, ohne dass man Angst haben muss, dass man diskriminiert wird deswegen.
Ist es generell ein bisschen schwierig, bei diesem Thema sich zu orientieren in der Gesellschaft, weil das Ganze, die Pflege und vielleicht auch die Pflege zu Hause, ein bisschen tabuisiert läuft oder zumindest jetzt nichts ist, was man ständig so um sich wirft als Information?
Also mein Gefühl ist schon, dass das Thema Pflege präsenter ist, aber dass es so dargestellt wird, dass es häufig ältere Menschen betrifft. Vielleicht noch Erwachsene ab 40 so, aber es wird nie von den Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen gesprochen, die pflegen. Und deswegen haben wir auch dieses große Problem, dass Jugendliche, junge Erwachsene, die pflegen, sich mit diesem Wort Pflege überhaupt nicht assoziieren können. Also sie verstehen nicht, dass das, was sie tun, Pflege ist in vielen Fällen und dass sie pflegende Angehörige sind.
Und daher spricht man auch von Young Carers und hat diesen Begriff geschaffen. Benjamin Salzmann war das, Mitgründer von und Sozialarbeiter bei der Beratungsstelle Echt Unersetzlich. Ab 21 der Podcast vom Rollentausch, wenn wir unsere eigenen Eltern pflegen und was das mit uns macht. Eine Sache wurde von allen Beteiligten immer wieder betont. Es tut gut, wenn man in der Situation ist, mit anderen sich darüber auseinanderzusetzen, sich notfalls auch Hilfe zu holen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Felbert. Ein weißes Känguru, das vor gut 2,5 Wochen in Felbert erstmals nach seiner Flucht gesichtet worden war, konnte endlich wieder eingefangen werden. Am Donnerstagmorgen sei das Tier mit einer sogenannten Lebendfalle in Essen-Kettwig geschnappt worden, teilte die Feuerwehr Felbert mit. Das war sein zweiter Ausbruchsversuch. Das gleiche Känguru war bereits im Juni einige Tage im Essener Süden unterwegs. Warum das Tier wiederholt ausbrechen konnte und warum es überhaupt Reis ausnehmen wollte, blieb unklar. Laut Feuerwehr stammt es aus Essen. Ein Mann aus Felbert hatte das Tier Anfang Juli in seinem Garten entdeckt. Dort gelang es den Einsatzkräften nicht, das Känguru zu fangen. Jetzt wurde der Ausbrecher gefasst. Was das Känguru auf seinen Streifzügen durch Nordrhein-Westfalen erlebt hat, wird wohl ein Geheimnis bleiben.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.